Abständen, aus Abfällen oder aus dem Westen Güter beschafft hatten, auf die andere scharf waren und damit schwunghaft zu handeln wussten. Wie denn auch der Freundes- und Bekanntenkreis, wo man sich wechselseitig aushalf, wie von selbst zu einer Art Naturalienbörse wurde. Der Schwarzmarkt, der, man könnte sagen, von der Nachbarschaftshilfe bis zum groben Wucher und zur wucherischen Erpressung reichte, war der dunkle Fleck in der Planwirtschaft. Und im Westen feixte man, dass alle sozialistischen Überwachungsversuche und Erziehungsversuche es einfach nicht schafften, den auszuräuchern. Nur gibt es zum Feixen so viel Anlass nicht. Die Marktwirtschaft hat selbstverständlich selbst an diesem Fleck teil. Nicht nur in Gestalt internationalen Drogenhandels und der Schwarzarbeit, nicht, die Handwerker nach Dienstschluss leisten oder ganze aus dem Ausland herangeschaffte Bauarbeiterkohorten, die zu niedrig löhnen und ohne Versicherung hier arbeiten, sondern ganz dunkel und trübe wird der Fleck dort, wo er so groß wird, dass er eigentlich schon gar kein Fleck mehr ist, sondern die soziale Grundfarbe selbst. Es gibt in Afrika, in Lateinamerika, in Südostasien Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen, die durch die Einführung kapitalistischer Produktionsweise aus vormodernen Familien- und Stammesverbänden gerissen, als Arbeitskräfte auf den Markt geworfen und dort liegen gelassen worden sind, ohne jede soziale Absicherung natürlich. Was machen solche Leute? Na, Sie wissen das alle. Die durchsuchen Müll nach Essbarem oder Verwertbarem, schlagen sich durch als Schuhputzer, Parkplatzwächter, Kleinhändler. Wenn sie Glück haben, tun sich ein paar zusammen und führen einen kleinen Laden oder bearbeiten ein Stück Land, ohne dass sie dabei in rechtlich geregelten Arbeits- oder Vertragsverhältnissen stünden. Informelle Einkommensverhältnisse hat das der Anthropologe Keith Hart 1971 genannt, in einer Studie über Ghana, wo die erdrückende Bevölkerungsmehrheit schon damals gleichsam auf diese informelle Weise überlebte, sodass er vorschlug, diese Daseinsweise nicht länger als Schandfleck zu erachten, sondern als Wirtschafts- und Entwicklungsfaktor, eben als informellen Sektor, wie er es nannte, den es durch Förderprogramme zu unterstützen gelte, statt dass man ihn verdränge. Damit nun war ein tiefgreifender Umwertungsprozess eingeleitet. Der Schandfleck hört ja nicht auf, einer zu sein, dadurch, dass man ihn, bloß weil er Übergröße bekommen hat, einfach umtauft und jetzt informeller Sektor nennt. Die Umbenennung enthält natürlich eine entwicklungspolitische Kapitulation, wie es denn auch 3 Jahre später die Entwicklungskonferenz von Kokoyok kleinlaut einräumte. Die Erklärung fängt an mit den Worten: Wir sind nach 30 Jahren Erfahrung der Meinung, dass die Hoffnung, dass schnelles wirtschaftliches Wachstum vom Nutzen weniger zur Masse des Volkes durchsickern wird, sich als illusorisch erwiesen hat. Zitat Ende. 1974. Mit anderen Worten, die Elendswirtschaft derjenigen, die vom kapitalistischen Markt ebenso mächtig angesogen wie aussortiert wurden, die bekommt offenbar kein Markt und kein Staat mehr weg. Sie gehört einfach dazu, wie eben der Schatten zum Licht gehört. Dieses Eingeständnis bedeutete aber zugleich auch eine entwicklungspolitische Umorientierung. Eine Umorientierung, deren Pragmatismus auch einiges für sich hat. Nämlich nicht länger oben ansetzen mit industriellen Großprojekten, sondern ganz unten. An die Überlebensstrategien der Ärmsten anknüpfen, statt sie zu ächten. Und sie wenigstens so weit fördern, dass sie tatsächlich zur Deckung des Grundbedarfs an Nahrung, an Kleidung und Wohnung führen. Also lieber Grundbedürfnisse befriedigen, als unbefriedigte Grundbedürfnisse mit überschwänglichen Hoffnungen würzen. Das neutrale soziologische Etikett informeller Sektor resignierte nicht bloß vor der Elendswirtschaft. Es beschönigte sie nicht bloß. Es versuchte auch, sie zu entkriminalisieren. Und das war ja auch schon was. Informell bedeutet ja nicht nur, hier ist ein Elend, das kein Gesetz, keine staatliche Hilfe wegbekommt. Es bedeutet auch, hier waltet keine Gängelung durch Vorschriften und Behörden. Hier ist ein Freiraum für Nachbarschaftshilfe, Selbstorganisation, Kooperativen, wie ihn sich Bürokraten vielleicht nie träumen lassen. Diesen Aspekt hat es auch. Während nur aber die Debatte andauert, ob es dem sogenannten informellen Sektor gut tut, wenn er mit dem Formellen zusammenarbeitet und dabei in undurchsichtigen Mischformen, ne, teils integriert wird, teils aber auch draußen bleibt, oder ob dabei die Armen und Ärmsten nicht doch immer den Kürzeren ziehen und um das bisschen Entwicklung, was man ihnen verheißt und was ihnen winkt, auch noch betrogen werden. Während also dieser Diskurs in gewisser Weise unentschieden weiterläuft und ein bisschen vor sich her dümpelt, hat der Gedanke der Informalität an anderer Stelle längst für einen epochalen Umschwung gesorgt. Was sich in der dritten Welt als bittere Not zeigt, kommt nämlich auf einmal im Gewande der Tugend daher, wenn es von den Kommandohöhen der ersten Welt aus in Gang gesetzt wird. Weg mit den staatlichen Infrastrukturleistungen und Handelsbeschränkungen. Freie Bahn den Tüchtigen, die durch rentable Unternehmungen und Dienstleistungen sich selbst und dem Gemeinwohl helfen. In dieser Reihenfolge. Meine Damen und Herren, dereguliert, so habe ich den Verdacht, ist nur ein anderes Wort für informell. Es ist, als hätte der informelle Sektor der dritten Welt den obersten Deregulierern in Washington, London, Rom und sonst wo